Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus Nummer 30. Wir sprechen heute über das Millennium. Und mit wir meine ich den Fritz Dengel und uns. Danke, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon mit dir über die große Trübsal gesprochen. Und wir gehen natürlich dann weiter ins Millennium. Da habe ich heute ein paar Fragen zu mitgebracht. Zu einem wollen wir klären, was ist das Millennium eigentlich? Man spricht immer über das Millennium. Dann wollen wir kurz schauen, wozu dient diese Zeit? Warum gibt es das überhaupt, das Millennium? Danach, wie sieht die Erde da aus zu der Zeit und was passiert auf ihr? Wie endet das Millennium? Und was kommt danach? Also wirklich Thema Millennium heute. Das passt auch ganz gut. Das letzte Mal sprachen wir über über die große Trübsal und da annektieren wir sozusagen das Millennium gleich dran. Insofern passt es gut.
Nahtloser Übergang, ja.
Genau, wirklich absolut nahtlos. Woher stammt der Name Millennium? Vielleicht fangen wir damit an, um das überhaupt mal greifen zu können, diese Begrifflichkeit Millennium. Woher stammt das?
Ja, das kommt aus dem Lateinischen. Das Wort Mille bedeutet ja tausend. Wir haben ja auch das etwas Bekanntes, was heute noch in der Umgangssprache verwendet wird, ist das Wort Promille, der Alkoholgehalt. Ne? Und da geht es genau, also von tausend pro oder auf tausend, wie viele. Mhm. Also von Mille, das ist einfach Lateinisch und das heißt tausend. Genau. Mhm. Da kommt das Wort her, Millennium.
Deswegen manchmal sagen wir, da darf man sich auch nicht verwirren lassen. Ich meine, wenn wir Millennium sagen, manche sagen einfach tausendjähriges Reich dazu. Meint eigentlich das Gleiche, ob ich Millennium sage oder tausendjähriges Reich. Nur aufpassen, wie das sozusagen, welche Begrifflichkeit dahinter steht. Mhm. Deswegen bist du ja auch hier, wir wollen das ein bisschen erklären. Ja, was ist genau. Dieses tausendjährige Reich? Also das Millennium sagt, also da wird irgendwie ein Reich kommen für tausend Jahre. Wann findet das eigentlich statt? Also wann beginnt das Millennium? Haben ja viele schon im Jahr 2000 gesagt, dass ein neues Millennium beginnt. Mhm. Aber das war ja nicht das.
Ja. Von den Ereignissen her, natürlich können wir keine Jahreszahl nennen, ist klar. Wir wissen es nicht, aber es ist ein nahtloser Übergang, der durch die Wiederkunft Jesu quasi stattfindet. Die Wiederkunft Jesu beendet das Thema dieser Geschichte dieser Welt und dann geht es weiter. Dann beginnen 1000 Jahre, aber was wird da sein, wie wird es sein, wo und da spricht dann die Bibel schon auch darüber.
Ja. Das ist überhaupt mal interessant. Also nach der Wiederkunft Jesu beginnen 1000 Jahre, die wir Millennium nennen.
Genau.
Wer nimmt denn daran teil und wer nimmt nicht daran teil? Also werden wir das Millennium überhaupt erleben? Das wäre gut zu klären.
Ja, auf jeden Fall. Das Volk Gottes wird dabei sein. Also mit dem Volk Gottes wird dieses Millennium durchlebt werden. Ja? Mhm. Dieses Millennium hat einen gewissen Grund, einen bestimmten Grund, warum es gibt. Ja? Das ist nicht, wie es in vielen Bereichen verstanden wird, ein tolles Friedensreich, wo alle Friede, Freude, Eierkuchen, nichts mehr. Das ist ein bisschen was anders dahin, steckt ein bisschen was anders dahinter.
Aber gut, dass du es ansprichst. Also dieses Millennium, dieses Friedensreich, dieses tausendjährige Reich oder wie immer man das nennt. Mhm. Werden wir das hier auf Erden erleben, du und ich?
Nein. Das wird keiner auf Erden erleben. Also in dieser Zeit wird diese Erde wüst liegen, brach, da wird es kein Leben darauf geben. Aber im Reich Gottes, im Himmel, werden tausend Jahre vonstatten gehen. Da wird etwas Bestimmtes, etwas Besonderes stattfinden, wo also Christus mit seinem Volk tun wird.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Da kann ich vielleicht, ich habe nämlich aufgepasst bei unserer letzten Sendung, da hatten wir zitiert 1. Thessalonicher 4,17. Ne?
Genau.
Und da wird, glaube ich, deutlich, wo Gottes Volk dann ist. 1. Thessalonicher 4,17. Genau. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft.
Genau.
Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit.
Mhm.
Und wir hatten ja schon gelesen, sowohl im Korintherbrief als auch beim letzten Mal, als auch jetzt hier im Thessalonicher, die Toten werden auferstehen. Und das Volk Gottes, die noch leben auf Erden, werden verwandelt werden, zusammen mit den Toten, die auch verwandelt werden.
Genau.
Werden dem Herrn entgegenrückt in die Luft und dort werden sie dann mit dem Herrn zusammen sein. Genau. Also das tausendjährige Reich wird als solches nicht auf der Erde sein.
Nein. Das Kapitel der Erde wird beendet werden. Es kommt nach diesen 1000 Jahren noch einmal zu einer Begegnung mit der Erde. Ja? Aber wie gesagt, das sind so einzelne Dinge, die die Bibel eigentlich relativ exakt beschreibt. Ja.
Mhm. Wir kennen das sogar aus Offenbarung 20, oder?
Offenbarung 20, 20? Genau, 20, richtig.
Ja. Vielleicht können wir da mal reingucken, dann haben wir gleich den Zusammenhang.
Genau.
Wo steht's denn? Ach, hier, gleich am Anfang.
Geht los am Anfang.
Genau. Ja. Magst du?
Ja, gerne. Schauen wir mal ganz kurz. Das ist thematisch bis Vers 6. Mhm. Erstmal bis Vers 6.
Ja.
Das andere gehört aber auch dazu. Also das ganze Kapitel spricht nur darüber, genau. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil an der ersten Auferstehung hat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Erstmal bis daher, genau. Mhm. Es ist Wahnsinn, wie klar die Bibel über dieses Thema spricht. Und wie mysteriös es doch oft dargestellt wird.
Ja. Mhm, in der Tat, ja.
Ja, genau. Es geht ja damit los, dass dieser Engel einen Schlüssel hat und eine Kette. Den Schlüssel des Abgrunds und eine Kette. Und er nimmt den Satan und fesselt ihn, wirft ihn in den Abgrund, macht zu. Und dort bleibt er für 1000 Jahre. Damit er die Völker nicht mehr verführen kann. Hier beginnt schon die Frage, wie jetzt Völker... Haben wir jetzt Völker, haben wir keine zu der Zeit auf der Erde? Was wird sein? Also es ist die Zeit, wo das Volk Gottes bereits mit Jesus nach 1. Thessalonicher 4 bereits weg ist, ja, im Himmel. Und jetzt wird Satan gebunden, in den Kerker geworfen, Deckel drauf, ja, damit er die Völker nicht mehr verführen kann. Also es entsteht der Anschein, als wären Völker da. Allerdings, wenn wir Vers 5 lesen, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung.
Hm. Das ist, glaube ich, interessant, wenn wir also sehen, Christus kommt wieder.
Genau.
Jetzt wird sein Volk, egal ob sie tot waren oder lebendig sind, ihm entgegenentrückt.
Genau.
Und die übrigen Toten werden nicht wieder lebendig.
Genau.
Das heißt, die sind tot, und die Leute, die gelebt haben bei seiner Wiederkunft, aber nicht zu ihm gehören,
genau,
die werden sterben in dem Moment, wo er kommt. Das ist ja richtig, deutlich.
Richtig, genau.
Also
die
Berge fallen auf uns, damit wir nicht ihn sehen müssen. Das heißt, es gibt jede Menge Tote und welche, die ihm entgegenentrückt werden. Jetzt dieser Abyss, in den der Drache, der Teufel, die alte Schlange geworfen wird, Abyss ist hier die Erde. Mhm. Das ist der Abgrund. Am Anfang war die Erde genauso wüst und leer.
Ja,
quasi
genau.
Der Geist spielt über den Abyss hier. Also hier ist dieser Abgrund, die Erde. Und die Völker kann der Teufel nicht mehr verführen. Jetzt natürlich. Das Volk auf der Erde, da ist keins mehr, das ist alles tot. Und im Himmel kann er nicht, da wo die ganzen Völker jetzt sind, da wo wirklich alle sind,
genau,
weder sowohl die Engel als auch die Menschen, die gerettet wurden und so, da kann er nicht hin, denn er ist gebunden worden an diesem Planeten.
Genau, richtig. Und die Symbolik ist ja ganz wichtig, denn die Frage, die wir uns stellen müssen, ja, womit haben wir es zu tun bei Satan? Was sagt Paulus? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Jemand, der aus Fleisch und Blut ist, dem kannst du eine Kette anlegen und ihn fesseln und irgendwo einsperren, Deckel drauf, fertig. Mhm. Das funktioniert aber nicht. Hier ist eine Symbolik dahinter. Satan ist kein Fleisch und Blut. Dem kannst du keine Kette anlegen. Mhm. Also die Symbolik, die dahinter steckt, will uns schlicht und einfach deutlich machen, er ist wirklich handlungsunfähig. Die Kette ist ihm angelegt, er ist in den Abgrund, versiegelt, er ist handlungsunfähig. Er kann in diesem, wie auch nachher gleich dran steht, er kann in dieser Zeit nichts tun, kann niemanden mehr verführen. Genau. Also wir müssen unbedingt, die Offenbarung ist sowieso das Buch der Symbolik. Ja. Also das meiste, fast alles darin ist Symbolik. Wir müssen die Symbolik verstehen, dann wird es uns auch einfach, oder es wird uns einfacher fallen, die gesamte Offenbarung zu verstehen, wenn wir beginnen, ein bisschen symbolischer zu denken. Und dazu braucht man aber auch viel vom Alten Testament. Das Begriffe aus Ezekiel und genau. So weiter, aus der Tora und so weiter.
Die Offenbarung ist sozusagen, der Schlüssel ist ein bisschen das Alte Testament, um die Offenbarung zu öffnen.
Genau.
Aber ich glaube, was wir jetzt gelesen haben, das war also leicht greifbar. Das war jetzt kompliziert. Das war sehr einfach geschrieben. Jetzt ist ja interessant, was passiert denn nun mit denen? Also jetzt wissen wir 1000 Jahre lang, jetzt Gottes Volk ist im Himmel, jetzt kommt Millennium. Auf der Erde ist irgendwie alles tot. Der Teufel ist hier gebunden, er kommt hier nicht weg, er kann den Planeten nicht verlassen. Was passiert nun im Himmel?
In Vers 4, das ist ein langer Vers, auch Kapitel 20, Vers 4, wird uns eigentlich schon ziemlich deutlich gesagt, was da passiert. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Wer? Ja, ihnen. Mhm. Geht aber gleich weiter. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnis Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihre Hand genommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Also hier wird offensichtlich vom Volk Gottes gesprochen. Sie regieren mit Christus diese 1000 Jahre, aber am Anfang steht, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Jetzt wird es spannend.
Also diese 1000 Jahre sind ein Gericht.
Genau.
Also jetzt, die Heiligen sind von allen Zeit ein, es sah alle die enthauptet waren und das Zeugnis des Jesu willen, also eigentlich sogar die Leute, die schon gestorben waren, die sieht er jetzt wieder, aber die sind lebendig. Und er sieht auch hier die, hier beschrieben, die das Bild nicht angebetet hatten und so weiter. Also er sieht von den sowohl die Märtyrer aus vergangenen Zeiten bis hin zu den Menschen, die am Ende noch leben, alle, die gerettet werden, die sieht er jetzt hier plötzlich auf Thron sitzen in dem Gericht.
Genau. Genau.
Und jetzt hast du aber beim letzten Mal schon gesagt, das Gericht gab es doch schon über die. Also die wurden ja schon gerichtet, sonst wären sie auch nicht da, oder? Es muss ja schon ein Gericht gegeben haben. Einige sind nicht gekommen. Und einige sind im Himmel. Jetzt muss ja bereits eine Entscheidung getroffen sein, warum sind die gerettet und die anderen nicht?
Ja, richtig.
Also warum jetzt noch ein Gericht?
Ja. Die Bibel, die spricht von einem sogenannten Vorwiederkunftsgericht, das Untersuchungsgericht, das 1844 begonnen hat. Also in Daniel 8 sehen wir da ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Ja. Der Punkt ist der, dieses Untersuchungsgericht hat nur eine Funktion. Es stellt fest, wer ist gerettet und wer nicht. Das ist das eine. Also da wird schon mal die Spreu vom Weizen getrennt und komplett auseinanderdividiert. Danach geht es im Gericht weiter, in diesen 1000 Jahren. Da wird etwas anders. Die Entscheidung, wer gerettet ist und wer nicht, die ist schon lange gefallen. Aber jetzt muss noch etwas geschehen. Was muss jetzt geschehen? Ja? Das heißt, wenn einer gerettet ist und der andere verloren, dann haben wir schon mal die Gruppen auseinander dividiert, dann bleiben jetzt im Prinzip nur noch die Verlorenen, über die jetzt ein Gericht gehalten wird. Aber da sie ja schon verloren sind, was muss jetzt noch folgen? Ja? Also, ja, und jetzt haben wir einen entscheidenden Punkt. Ja. Es gibt Menschen, oder anders gesagt, würdest du als Richter jemanden, der eine Packung Kaugummi gestohlen hat, die gleiche Strafe geben wie jemanden, der 5 Menschen umgebracht hat, bewusst? Mörder, ein böser Verbrecher. Ja. Und darum geht es jetzt. Ja. Also in diesen 1000 Jahren Gericht geht es darum, es geht die Menschen, die bereits verloren sind, es werden die Bücher geöffnet und es wird wirklich quasi das Leben eines Menschen durchgeleuchtet. Und da geht es darum, was für eine Strafe bekommt jetzt dieser Mensch, was kommt auf ihn zu. Ja. Das will ja Gott eigentlich auch festlegen. Also das gehört ja mit zur Gerechtigkeit. Das ist bis das alles abgeschlossen werden kann.
Also muss auch klar sein, glaube ich. Ich meine, wenn man sich vorstellt, Christus kommt wieder und endlich ist man gerettet, also raus aus dieser Sünde. Man geht jetzt mit Christus in den Himmel. Und dieses Millennium, jetzt kommt ein Gericht und man guckt sich um und man vermisst jemanden. Da muss man sagen, wo ist denn der? Mein Bruder, der mit mir in der Bank saß, in der Gemeinde. Meine Verwandten, meine Bekannten, Freunde. Der hohe Priester zur Zeit Jesu. Sagen, wo sind die Leute? Dann muss ja gezeigt werden, warum sind sie nicht gerettet?
Genau.
Ich glaube, hier werden wir das sehen. Also und hier wird sozusagen, die Bücher werden aufgetan und es wird gezeigt, dass Gott versucht hat, sie zu retten.
Genau.
Also und wie er den Menschen nachgegangen ist, aber wie sie ihn abgelehnt haben.
Genau.
Das wird sehr traurig sein, also ja. Wenn viele Menschen sozusagen nicht da sind, von denen wir erwartet hätten, dass sie da sein müssten. Auf der anderen Seite werden wir Menschen sehen, von denen wir nie geglaubt hätten, dass sie da sind. Ich meine, Nebukadnezar wird höchstwahrscheinlich da sein.
Das ist interessant, ne?
Ja, ich meine, Stephanus wird überrascht sein, dass Saulus von Tarsus da ist. Also es wird da Menschen geben, die haben sozusagen in ihren letzten Momenten haben sie noch Christus angenommen.
Ja.
Der Schächer am Kreuz. Er sagt, er ist ein Verbrecher. Er hängt zu Recht da.
Genau.
Aber Christus sagt, ich sage dir noch heute, du wirst mit mir in meinem Reich sein.
Die berühmte 11. Stunde. Genau.
Und ich habe übrigens, es gibt eine Stelle in der Bibel, die finde ich sehr, sehr interessant, wenn es um dieses Gericht geht. Lass uns mal in 1. Korinther 6, Vers 3 gehen. 1. Korinther 6, Vers 3. Paulus sagt da was ganz Spannendes über diese Zeit, über dieses Millennium. 1. Korinther, ups, und dort 6 und dann den 3. Vers. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Worauf bezieht sich Paulus? Was meint er?
Auf das Endgericht. Das letzte Gericht, wo dann auch die gefallenen Engel, die ein Drittel der gesamten Engel, ja, die ja mit Satan mitgegangen sind auf die Erde, die müssen auch gerichtet werden. Ja. Und es ist eine gewaltige Ehre, die Gott seinem Volk gibt, wenn sein Volk über Engel richten darf. Ja. Das bedeutet, Jesus setzt auch ein immenses Vertrauen in sein Volk. Ja. Also, wenn du und ich unter den Geretteten sein werden und über Engel richten, ja, über viel höhere Wesen und Mächte, wie wir es je waren. Ja.
Mhm.
Das ist schon gewaltig, also ein gewaltiger Gedanke. Aber eben nicht nur Engel, sondern auch, es sind eine immense Schar an Menschen, ja, über den Lauf der Zeit, die gelebt haben, die verloren gegangen sind. Also mhm. Alle Menschen müssen dann auch letztendlich ihr Urteil empfangen, also was für die Taten, die sie ja. getan haben.
Und es ist das große Gericht über die Sünde im Weltall. Also es fing ja an, irgendwo im Satan, also im Luzifer damals,
genau.
Fing das irgendwo mal an.
Ein kleiner Keim, ja.
Genau, und er hat den gepflegt und genährt und dann ist ja. er gewachsen, bis er die Frucht der Sünde rauskam. Und er hat die Engel belogen, er hat das verteilt, also seine Lüge. Und später eben auch Adam und Eva verführt. Oder zumindest Eva. Adam ist ja sehenden Auges ins Verderben gerannt.
Mhm.
Aber er ist für das ganze Leid verantwortlich, das wir hier haben. Und das muss ja aufgedeckt werden. Es muss ja ein Gericht geben. Gott weiß ja, was ist richtig und was ist falsch. Aber Gott wird nicht einfach entscheiden und sagen, so ist es richtig, vertraut mir. Sondern er wird sagen, ihr sollt die Entscheidung verstehen. Also ihr sollt verstehen, warum ich das so mache.
Ja.
Und dann gibt es einen Text, eine Erfahrung und Gesicht, also von Ellen White, Seite 284. Da sagt sie drei Sätze, die zu diesem Thema passen. Da sagt sie, auch Satan und seine Engel wurden von Jesu und den Heiligen gerichtet. Die Strafe Satans wird viel größer sein als diejenige derer, die er verführt hat. Sein Leiden wird gar nicht mit dem ihrigen zu vergleichen sein. Mhm. Das ist genau wie du sagst, es wird so ein Strafmaß zugeteilt. Also warum sozusagen ist derjenige verloren? Es geht zurück auf den, es geht zurück auf den, es geht zurück auf den Teufel.
Mhm.
Er hat das gemacht. Gott hat den Menschen immer die Chance gegeben zur Umkehr. Er hat so um die Menschen gekämpft, aber sie haben ihn nicht angenommen. Und plötzlich in diesem Gericht wird deutlich, welchen Charakter der Teufel hat und welchen Charakter Gott hat. Mit wie viel Liebe er versucht hat, die Menschen zu retten.
Und das zeigt auch nochmal, in welcher Verantwortung wir leben, also heute im Hier und Jetzt, dass es nicht so einfach ist, wenn wir alles auf Satan schieben.
Mhm.
Ja, er hat mich verführt, er hat das gemacht, klar steckt er hinter allem, aber das befreit mich nicht von meiner Verantwortung in diesem Kampf, ja, gegen die Sünde im Kampf, diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen, damit ich als Sieger hervorgehen kann, als Überwinder durch die Kraft Jesu. Ja? Das befreit mich nicht davon, indem ich es auf die leichte Schulter nehme und sage, naja, Satan, ich kann jetzt nichts dafür, Mensch, ich hatte so einen Hunger und der hat mir das direkt davor gestellt. Und das befreit mich nicht von der Verantwortung. Es wird aber, habe ich den Eindruck, immer mehr auf die leichte Schulter genommen. So, ja, ich kann doch jetzt nichts dafür, ich bin halt, wie ich bin. Ja.
Das sind ja eigentlich zwei Stimmen, die zu uns sprechen. Ja. Ja. Das ist einmal so, also wie sagt man, das ist der Teufel, der uns versucht zu verführen.
Genau.
Auf der anderen Seite ist es Christus, der in unser Gewissen spricht.
Ja.
Und sagt, wähl den guten Weg.
Ja.
Du weißt, was gut ist. Und wenn du Hilfe brauchst, ich gebe dir die Kraft, die du brauchst.
Ganz genau, ja.
Also Gott möchte, dass sein Volk hier auf Erden ein gutes Leben führt, Vorbild ist und andere Menschen zur Umkehr ruft. Und auf der anderen Seite ist der Teufel, der versucht, gerade im Volk Gottes es zum Abfall zu bringen, damit sie einen schlechten Einfluss haben, ein schlechtes Vorbild sind, was er auch früher mit den Juden gemacht hat. Es gab ja gute Menschen,
ja.
Auch selbst zur Zeit Jesu noch, wo das Volk ja in totalem Abfall war. Selbst da gab es ja wirklich von den Juden sehr, sehr viele Treue noch, die wirklich, also ich denke an Nikodemus zum Beispiel,
mhm.
Oder Gamaliel, Saulus von Tarsus, der es gut gemeint hat, der nur verführt war.
Genau.
Und so viele Leute, auch von dem Charakter her, Johannes, Petrus, man konnte aus den Leuten wirklich was machen. Aber es gab eben auch so eine Gruppe, die ist so abgefallen, die haben so viel Irrlehre verbreitet und dem Teufel ist es gelungen, da Irrlehre reinzustreuen. Und das muss alles erklärt werden im Millennium. Also warum ist der gefallen? Warum hat er das nicht angenommen?
Mhm. Ja, richtig.
Vielleicht, wo wir gerade bei warum sind. Warum findet dieses Gericht denn nun eigentlich statt? Also warum muss es das geben? Hätte man es nicht auch überspringen können?
Eigentlich ganz einfach um der Gerechtigkeit willen. Einmal das. Und das Nächste ist, damit auch jeder wirklich, wie du es vorher erwähnt hast, jeder erkennt, dass das die Frage nach dem Warum für jeden auch geklärt ist, ein für alle Mal. Denn sich nur mit der Tatsache hinzugeben, der ist verloren. Ja, warum? Ist halt so.
Mhm.
Das ist ein bisschen unzufriedenstellend. Ja. Natürlich vertraue ich Gott. Da habe ich jetzt das geringste Problem damit, zu sagen, ja, ich will jetzt wissen, warum der. Ja. Aber es geht nicht darum, dass ob ich Gott vertraue oder nicht, sondern es geht darum, dass Gott wirklich Gerechtigkeit dadurch schafft, dass er auch sich rechtfertigt vor dem gesamten Universum und jeder, auch die letzte Kreatur, am Ende sagt, ja, der Herr ist gerecht. Warum ist das mit diesem passiert oder jenes mit dem anderen? Jetzt habe ich es gesehen, jetzt habe ich es erkannt. Ja. Dass wirklich keine Frage mehr offen bleibt.
Mhm.
Und das ist das, was ja uns dann auch so eine einen tiefen Frieden schenken kann, weil wir wissen, warum etwas geschehen ist. Ist auch auf der Erde so oft, wir kennen das nicht, dem Herrn sei Dank, dass das keiner von uns erlebt hat, aber wenn jemand plötzlich, einer, der ganz nahe steht, verschwindet, ist tot, ja, man findet ihn tot, ja, man möchte wissen, warum, was ist passiert und man kann einen Fall nicht aufklären, ja.
Kriminalfall.
Man schließt die Akte ja ein für alle Mal und man weiß nur, es wurde tot gefunden, aber wer ihn umgebracht hat, wie, was war vorher, warum, was, man weiß gar nichts. Ja.
Mhm.
Das nagt an einem. Und hier möchte Gott Klarheit schaffen, damit wirklich auch der Letzte noch im Universum dasteht und sagt, Herr, ja, es ist so.
Und alles, was verborgen ist, kommt ans Licht. Ne?
Ganz genau.
Damit wirklich jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge wird bekennen, wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte.
Ja.
Wie ist es denn mit dem Volk Gottes? Werden unsere Fälle auch nochmal aufgerollt? Also die Fälle von Petrus, von David, wird das nochmal geöffnet?
Hm.
Wird das nochmal durchgeguckt? Wird das nochmal gezeigt, das Leben?
Hm. Wird nicht mehr, nein. Der große Yom Kippur ist vorbei, der große Versöhnungstag. Das Volk Gottes ist versöhnt mit Gott. Und die Sünden sind ausgetilgt ein für alle Mal. Ja, so das Blut Jesu hat sie nicht nur rein gewaschen, also das Volk Gottes nicht nur rein gewaschen, sondern auch komplett ausgetilgt ein für alle Mal.
Das meint, wenn wir beide, wenn Christus wiederkommt und wir auferstehen oder verwandelt werden, wir mit Christus in den Himmel entrückt werden und dann auf Throne gesetzt werden,
ja.
Dann werden unsere Fälle da nicht mehr aufgeholt.
Nein.
Die sind schon.
Mhm. Einfach. Wir sind gerecht gesprochen durch Christus. Das heißt, es gibt in dem Moment, wo jemand gerecht gesprochen wird durch Christus, ja, also die Gerechtigkeit Christi hat, sagt ja auch Ellen White, werden wir vor Gott, vor dem Vater betrachtet wie Jesus selbst. Ja.
Mhm.
Er nimmt uns an wie seinen eigenen Sohn. Ja. Das heißt, es gibt keinen Flecken, keinen Makel, nichts mehr.
Mhm. Das ist interessant. Wir sind ja auch in dem Dargestellt, wir sind sein Leib.
Ja.
Er ist das Haupt, wir sind der Leib.
Genau.
Und der Leib Jesu wurde schon gerichtet. Er muss nicht nochmal sterben.
Genau.
Mhm. Wird eigentlich, wenn du über dieses Millennium nachdenkst, über diese 1000 Jahre im Himmel, würdest du sagen, das ist eine fröhliche Zeit oder eine traurige Zeit? So persönlich.
Wow. Ich glaube, wir werden einen Perspektivwechsel erleben. dort. Aktuell ist es so, manchmal denkst du dir, wenn du ein paar die Geschehnisse in dieser Welt anschaust und denkst dir, wow, was für eine Ungerechtigkeit. Ja. Wie kann es sein, dass einer so viel Macht hat, dass dieser so ist, jener so und ein anderer leidet darunter, den tritt er mit Füßen. Am liebsten würde man, das haben wir in der letzten Sendung behandelt, mein ist die Rache, sagt Gott. Am liebsten würde man aufstehen und dem gleich mal die Leviten lesen und ihn mal festsetzen, sagen, so nicht. Ja. Aber viele Dinge, die das Böse betreffen, können wir hier nicht verhindern. Das ist der Lauf der Sünde. Das ist eben der Schrecken der Sünde. Ja. Aber dann in diesem Millennium, mit was für Gefühlen werden wir dort sitzen? Ja, werden wir fröhlich sein oder traurig? Oder, wie ich vorher sagte, ich glaube, wir werden einen Perspektivwechsel bekommen. Aber im Moment ist es noch so, wenn man über manche Sachen nachdenkt, da freust du dich endlich, wenn so einer dingfest gemacht wird. Und denkst dir, der verdient es nicht besser, der hat es ja mit Absicht gemacht und so weiter. Aber das wird nicht unsere Freude im Himmel sein, die Leute zu leiden zu sehen oder zu bestrafen, sondern es gehört zur abschließenden Gerechtigkeit Gottes, bis das Werk komplett, total beendet ist. Ja. Und wie wir dann genau denken werden, fühlen werden, ich stelle mir nur die Frage, wenn einer, der mir sehr nahe stand, nicht dabei sein wird, wie fühle ich mich dann?
Ja.
Wenn ich sehe, wie er...
Ja. Ich habe auch die Frage gestellt, wie ist es, wenn einer, der mir sehr nahe stand, doch da ist? Das auch schön sein.
Oder so, genau. Oder natürlich das gegenteilige Szenario, was einem so richtig auf die Brust drückt, wenn einer, der dir sehr nahe stand, den du sehr geliebt hast, plötzlich müsstest du dir seinen Fall anschauen. Ja. Das ist schon, aber ich bin gewiss, dass Gott das so gemacht hat, dass wir, also wir gehen jetzt nicht in den Himmel, um dort zu leiden.
Ja.
Ja, das ist vorbei. Tod, Krieg, Schmerz, alles ist vorbei, in Offenbarung 21. Ja. Und wir gehen hin, weil wir uns freuen. Wir gehen hin, weil noch etwas, ein letztes Werk getan werden muss. Und interessant ist auch, warum 1000 Jahre? Man geht das jetzt nicht in 2 Monaten, dass man das jetzt einfach mal hinter sich hat und dann beginnt man auf der neuen Erde. Ja. Warum 1000 Jahre? Das, die Frage habe ich mir selber gestellt und komme zum Schluss, nachdem ich wirklich ziemlich intensiv darüber nachgedacht habe. Das hat mich einfach interessiert. Habe ich gemerkt, erstens, wir haben es mit Milliarden und vielleicht zig Milliarden oder ich weiß nicht, wie viele Menschen von Adam bis Jesus wiederkommt gelebt haben, die nicht gerettet sind. Also jeder Fall muss ja aufgerollt werden, Nummer eins. Und Nummer zwei, es geht darum, es muss gründlich gemacht werden. Es gibt kein, naja, machen wir mal kurz drüber, schnell. Wir müssen eben um 18 Uhr fertig sein. Das wird es nicht geben. Es muss gründlich und allein die Anzahl der Menschen und jeden Fall wirklich gründlich aufzurollen, um zu verstehen, warum dieser Mensch sich so, ja, das wird 1000 Jahre.
Und man muss dazu sagen, der Schleier wird weggenommen, der die sichtbare von der unsichtbaren Welt
trennt. Ja, genau.
Das sind auch die ganzen Dämonen, die gerichtet werden müssen, also die gefallenen Engel,
genau.
Der Luzifer selber.
Genau. Also das wird Zeit brauchen. Ja. Ich glaube, das sind dann diese...
Genau, ich habe so ein bisschen die Angst, ne? Unser erster Tag im Himmel beginnt gleich mit einem bürokratischen Gerichtsakt. Aber ich glaube, also wenn wir die Herrlichkeit sehen, also wenn wir ankommen, wenn wir Christus kommen sehen, ich glaube, da wird schon die Freude überwältigend sein.
Ja.
Und dass wir dann wirklich, wir sitzen dann dort auf diesem Thron und können sagen, die Sünde wird jetzt abgeschafft.
Ja.
Es ist traurig für die Sünder, die Sünde gewählt haben, die an ihr hängen, weil sie auch verloren sind dann. Aber wir können sagen, es kommt nicht mehr. Also es wird jetzt beendet werden, das Kapitel. Ist überhaupt die Frage, wird die Sünde wieder aufkommen danach? Wenn wir also einen riesen Gerichtsakt hinter uns haben und alles wurde aufgedeckt, alles, was im Verborgenen war, kommt ans Licht. Und wir sehen die Welt oder das Universum in so einer Panoramaschau. Also wir sehen von Luzifer an, wie die Sünde aufgekommen ist, wie sie sich verbreitet haben, wie sie wie so ein Krebsgeschwür durch alle Generationen durchgegangen ist, uns alle betroffen hat. Und das ist alles beendet. Wir schließen diesen Fall jetzt also ab. Wir sagen, die Sünde ist gerichtet und wird verurteilt und wird vernichtet werden. Kann es dann nicht sein, dass im Himmel Sünde wieder aufkommt? Irgendwann mal?
Wir haben die Verheißung aus dem Propheten, vom Propheten Nahum. Ich meine, in Kapitel 1, Vers 9. Dass die Sünde, dass das nicht wieder passieren wird. Es wird nicht noch einmal kommen. Wir können ja mal kurz reinschauen.
Das Nahum, ne?
Nahum, ja.
1, Vers 9 sagt.
Ich bin der Meinung, 1, ja, Vers stimmt. 9, genau. Da steht drin. Die kleinen Propheten verstecken sich immer so schön. Genau.
1, Vers 9. Was denkt ihr euch aus gegen den Herrn? Er wird eine gänzliche Zerstörung anrichten. Die Drangsal wird sich nicht zum zweiten Mal erheben.
Er wird eine gänzliche Zerstörung, das heißt, die Sünde wird wirklich komplett vernichtet und das wird sich nicht noch einmal erheben.
Ich glaube auch, das liegt daran, dass dieses, also es liegt an diesem Gerichtsakt.
Ja.
Wir alle sehen, was die Sünde getan hat.
Der Schrecken der Sünde.
Genau, und wir werden die Sünde hassen. Also, weil sie hat Menschenleben gefordert, sogar Engelleben gefordert. Wir werden die Sünde aus tiefstem Herzen hassen. Und wenn das Gericht vorbei ist, wird keiner von uns mehr auf die Idee kommen, wir sollten irgendwie was gegen das, gegen die ewige Ordnung Gottes machen, gegen das Gebot der Liebe handeln.
Ja, klar. Das sowieso, da bin ich überzeugt davon, dass nachdem das Gericht stattgefunden hat, wir wirklich, wirklich die tiefste, innerste Überzeugung bekommen haben, dass mit der Sünde nicht mal daran zu denken, nicht mal die geringste Kontakt mehr, wir wollen nichts mehr damit zu tun. Wir haben den Schrecken der Sünde gesehen über Jahrtausende hinweg. Aber was als letzte Instanz für mich ganz wichtig ist, es ist die Verheißung Gottes, dass das nie wieder sein wird. Das heißt, selbst wenn irgendwo ein Geretteter plötzlich, die Frage kommt oft auf, was ist, wenn es doch? Es ist ja damals auch passiert. Ja? Und selbst wenn da irgendwo noch ein kleiner Fehler, ein Makel in irgendeinem von den geretteten Menschen wäre, ja, zählt für mich die letzte Instanz, nämlich die Verheißung Gottes, es wird nie wieder sein. Also das heißt, wirklich als oberster Hüter steht Gott darüber. Es wird nie wieder sein. Das hat er verheißen und Gott kann nicht lügen.
Und das Gute ist, da wird kein Makel sein und Gott kann nicht lügen.
Genau. Beides wird nicht sein. Aber gesetzt im Fall, wenn Menschen so weit denken und sagen, ja, aber wenn, guck mal, beim Luzifer war er auch nicht. Wir haben hier die Verheißung, es wird nie wieder sein. Das ist für mich die höchste Instanz, die Verheißung Gottes.
Gottes Wort, Stelle. Ja.
Gottes Wort.
Genau. Vielleicht haben wir es gerade ins Gericht geguckt. Also wenn wir vom Millennium sprechen, dann sagen wir sozusagen, es ist eine Zeitspanne von 1000 Jahren. Jetzt gerade haben wir gesehen, die Heiligen sind in den Himmel gegangen und sie haben da Gericht gehalten.
Genau.
Also es wurde alles erklärt. Gott wurde gerechtfertigt in diesem Gericht. Es war deutlich, dass Gott nichts Böses gemacht hat, sondern die Schuld liegt auf Luzifer. Jetzt während dieser 1000 Jahre, habe ich mich mal gefragt, wie sieht die Erde eigentlich aus? Also 1000 Jahre ist alles Volk Gottes weg.
Genau.
Wenn wir jetzt auf die Erde blicken, dann habe ich mal ein paar Texte rausgesucht in Jeremia, wie die Erde aussieht. Können wir in Jeremia 4 gucken, Jeremia 4, Vers 23 bis 26, zur Zeit, wenn Gottes Volk im Himmel ist. Jeremia 4, 23 bis 26. Da sagt Jeremia, ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer, und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten und alle Hügel schwanken. Ich schaute, und siehe, da war kein Mensch mehr, und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Ich schaute, und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden, und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns. Also hier sieht Jeremia die Erde zur Zeit, wenn das Volk Gottes im Himmel ist. Es lebt kein Mensch mehr, sagt er. Alle Städte waren zerstört, die Hügel schwankten. Wir kennen diese Szenen von der Wiederkunft Jesu.
Genau.
Dass das passieren wird, die Erde wird also zerstört werden, sogar die Atmosphäre wird aufgerollt werden. Genau. Also beeindruckende Sachen, die hier passieren. Und hier beschreibt er sie und sagt, da war kein Mensch mehr. Und wir können mal ein paar Kapitel weitergehen in Jeremia 25 und dort Vers 33 lesen. Jeremia 25, Vers 33. Und an jenem Tag werden die vom Herrn Erschlagenen daliegen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Sie werden nicht beklagt, nicht gesammelt und nicht begraben werden. Zu Dünger auf dem Erdboden sollen sie werden. Nun, warum begräbt man diese Menschen nicht? Wenn Christus wiederkommt, werden viele Menschen sterben. Denn der Weg, der ins Verderben ist, ist breit, sagt er.
Genau.
Warum werden diese Menschen nicht begraben? Man lässt doch keine Toten rumliegen.
Natürlich, man kann darüber viel spekulieren, aber wozu?
Ist auch niemand mehr da.
Wer soll sie begraben? Und auch wozu? Also Gott kann sie so in einen Zustand versetzen, dass sie überhaupt nicht verwesen, dass sie einfach so bleiben bis nach den 1000 Jahren. Könnte die Erde quasi vakuumisieren, konservieren, wie auch immer. Also Das macht
es. Die Atmosphäre wird weggerollt wie eine Buchrolle.
Ja, genau. Macht keinen Unterschied jetzt mehr. Also das liegt in Gottes Hand. Die kann auch eben gar keiner begraben, weil keiner mehr da ist. Aber jetzt spricht ja die Offenbarung in Kapitel 20, geht ja weiter ab Vers 7. Und das ist genau der Part, den du jetzt angesprochen hast. Das wird dann sein. Wie sieht es dann aus auf der Erde und wie geht es weiter? Ja?
Offenbarung 20. Ja?
Genau, Offenbarung 20. Mhm. Dann ab Vers 7, dann wird uns gesagt, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Mal bis hierher. Jetzt haben wir plötzlich, jetzt öffnet die Bibel plötzlich eine neue Szene, die so aus dem Nichts kommt, ja. Eben noch war die Erde wüst, total in Schutt und Asche, ja. Und jetzt sagt die Bibel, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, da wird Satan wieder losgelassen. Das heißt.
Für eine kurze Zeit.
Für eine kurze Zeit, genau. Und damit wir jetzt verstehen, was hier gemeint ist, damit der Kreis sich schließt, den Kontext aus dem, was es bedeutet, wenn dem Satan die Ketten angelegt wurden. Wir haben ja vorher gesagt, er braucht keine Ketten, er ist kein Fleisch und Blut, der kann durch die Ketten durchlaufen. Das ist ja, also was bedeutet das? Und dann haben wir ja festgestellt vorher, es geht darum, er hat niemanden, er hat nichts mehr zu tun, er ist handlungsunfähig. Also wenn Ketten dir an die Hand gelegt werden, das ist eine Symbolik, du bist handlungsunfähig, er kann niemanden mehr verführen. So, das heißt, die Menschen, mit denen er arbeitet, die er verführt hat, sind nicht mehr da. Jetzt müssen wir diesen Gedanken behalten, sonst verstehen wir nicht, was passiert. Der steht auf und auf einmal wird er ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen. Herr, die sind doch tot. Aber jetzt kommt, ne? Das ist der Punkt. Das heißt, in dem Moment, wo er wieder losgelassen wird, also die Ketten wurden ihm genommen, bedeutet das, er hat wieder Material oder Potenzial da, mit dem er arbeiten kann. Also die Menschen sind plötzlich wieder da. Und Ellen White sagt auch, nach diesen 1000 Jahren werden alle Gottlosen dann entsprechend wieder aufstehen.
Das ist Vers 5, ne, meinst du?
Genau. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Mhm. Dies ist die erste Auferstehung. Ja.
Ganz genau. Die übrigen Toten werden erst nach den 1000 Jahren
ganz genau, richtig. Guter Schlüsselvers nochmal, vielen Dank. Und hier sehen wir, Satan ist frei geworden, das heißt, er hat wieder Macht. Er kann wieder etwas tun. Ne? Das heißt, die Menschen sind wieder da. Es geht nicht um Ketten.
Ja.
Es geht einfach darum, jetzt sind die Menschen wieder da. Und jetzt tut er etwas, ja. Haben wir eben gelesen. Was tut er jetzt?
Das kann der große Verführer, kann seine Arbeit wieder nachkommen.
Genau.
Für kurze Zeit hieß es ja am Anfang, hast du vorhin vorgelesen.
Ja, genau.
Ich glaube, Vers 3. Genau, verteilen. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden.
Genau.
Also die 1000 Jahre Gericht im Himmel sind vorbei. Jetzt kommt also, und das ist ja das, was die Bibel dann beschreibt, nicht, weil Jerusalem, die große Stadt, kommt dann auf die Erde runter.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt, wenn die 1000 Jahre um sind, wenn das Gericht vorbei ist, die Stadt kommt jetzt auf die Erde runter, stehen jetzt plötzlich die gottlosen Toten auf.
Genau.
Und der Teufel fängt sofort an, die zu verführen.
Mhm.
Hat er noch eine Chance? Also, kann er, was wird er machen? Vers 9 hattest du gerade gelesen, nicht wahr? Mhm. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Also der Teufel versucht jetzt, der Jerusalem anzugreifen, also die Stadt Gottes, in der die Heiligen sind. Gottes,
genau.
Die ist auf die Erde gekommen.
Richtig.
Und jetzt wird der Gog und Magog, also alle Völker, alle genau. Heidenvölker verführen.
Ja. Er in Vers 8 geht ja voran, dass er die versammelt, sie zum Kampf versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Mhm. Das heißt, hier geht es tatsächlich um alle je existierenden Menschen, die gelebt haben und die eben nicht dabei sind im Reich Gottes, die verloren sind, die stehen jetzt da auf dieser Erde. Also die Erde wird wahrscheinlich mehr als überfüllt sein. Können Sie sich nicht vorstellen, ja, was für eine Zahl das sein wird, wie der Sand am Meer. Und diese Menschen verführte, er bereitet sie nochmal vor zum Kampf gegen die heilige Stadt Gottes, gegen das Volk, gegen Jesus selber. Ja. Mhm. Natürlich, ich glaube, da braucht's gar nicht viel Fantasie, wie dieser Kampf ausgehen wird. Das ist eigentlich eine klare Sache.
Jesus, steht auch, ne?
Genau. Am Ende, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet und so weiter. Sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Das ist, also Vers 9 Ende und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel,
verzehrte
sie.
Genau.
Also hier wird das Gericht vollstreckt.
Richtig.
Meint es jetzt, dass kein Mensch mehr umkehrt in dieser Zeit? Also ich meine, wenn der Teufel anfängt, sie zu verführen, wieder, also sie zum Angriff zu versammeln, jetzt Gott anzugreifen und sein Volk schon wieder anzugreifen, wird sich da kein Mensch mehr bekehren und wird sagen, ich mache da nicht mit, ich möchte auf die andere Seite?
Aus dem einfachen Grund nicht. Die Zeit die letzte Zeit der Bekehrung, der Gnadenzeit, liegt 1000 Jahre davor. Mit dem Ende der Gnadenzeit, ja. Das ist die letzte Chance der Menschheit. Danach kommt nur noch Gericht. Und in diesen 1000 Jahren wurde ja über die, die jetzt mit ihm aufstehen und gegen Jesus, gegen die Stadt Jerusalem, gegen die Heiligen ziehen wollen, wurde er über die Gericht gehalten, über diese Menschen. Wenn also Gericht gehalten wird, das Urteil ist gesprochen, es ist abgeschlossen, dann gibt es keine Bekehrung mehr. Mhm. Also die Chance der Bekehrung ist ein für alle Mal vorbei. Das ist vielleicht auch eine Klammer auf. Die Chance der Bekehrung ist während deiner Lebzeiten da, danach nicht mehr. Mhm. Auch das Beten für die Toten, wir hatten jetzt den Totensonntag, ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal deutlich zu sagen, für einen Toten zu beten, damit er nicht so lange im Fegefeuer oder damit er in den Himmel kommt oder so, macht keinen Sinn. Die Chance deines Lebens, die befindet sich in deinem Leben. Wenn du nicht mehr da bist, ist es vorbei. Niemand kann dich retten, außer wenn du selbst den Schritt zu Jesus tust.
Mhm, danke. Genau, ist wichtig. Ja. Jetzt hast du gerade hier schon ein bisschen weitergelesen. Vers 10 hast du gerade erwähnt. Also meine Frage ist jetzt, haben die Menschen eine zweite Chance? Nee, haben sie nicht. Nein. Also zu dem Zeitpunkt ist alles entschieden. Man kann sich so lange für Christus entscheiden, wie man hier auf Erden lebt. Genau. Ist natürlich, warum werden die nochmal lebendig gemacht? Also warum, wenn die sich nicht mehr bekehren können, warum ruft Christus die dann aus den Toten? Denn tatsächlich alle Toten werden ja eines Tages auferstehen. Mhm. Also die Gerechten in der ersten Auferstehung zum Leben und die Ungerechten in der zweiten Auferstehung zum Gericht.
Genau.
Warum werden die jetzt nochmal gerufen? Die haben ja keine Chance mehr umzukehren. Das heißt, die kommen alle nochmal aus den Toten hervor. Und ich habe mir gedacht, die müssen ja auch wissen, warum sie verloren sind. Ja. Ich meine, denn die Bibel sagt, vor dir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen. Wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte, sogar der Teufel. Ja. Das heißt, auch die müssen ja alle sehen, ist es gerecht oder ungerecht? Wie ist der Kampf? Auf welcher Seite stand ich? Ich glaube, alle Menschen werden sehen, Gott hat sie immer versucht zu ziehen, hat immer versucht, sie zu rufen. Sogar die Engel werden staunen, wie Gott um sie geworben hat, wie er versucht hat, sie zu ziehen, wie sie vom Teufel verführt worden sind. Und hier wird dann jeder sagen können, wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte. Und dann kommt ja dieses Feuer, das vom Himmel fällt und sie verzehrt, heißt es hier. Ja. Aber hier habe ich eine Frage. Hier ist das Feuer, verzehrt sie. Aber in Offenbarung 20, Vers 10, also ein Vers weiter, da heißt es, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt heißt es hier in Vers 10, es gibt irgend so ein Feuer- oder Schwefelsee. Und dort werden sie hineingeworfen und sie werden von Ewigkeit zu Ewigkeit gepeinigt. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt zu den Geretteten gehöre und ich im Himmelreich sein werde, da, wo ich unbedingt hin möchte, wo ich, glaube ich, wird der schönste Tag meines Lebens sein, wenn ich in die Tore Jerusalems einziehe. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, da ist irgendjemand, irgendein Mensch irgendwo und der sitzt da und wird von Ewigkeit zu Ewigkeit an irgendeinem Ort, an irgendeinem Feuersee, gepeinigt Tag und Nacht, der werde ich doch keine ruhige Minute in Jerusalem haben.
Genau. Na, das ist in der Tat etwas, was schwer verständlich ist, wenn man sich nur oberflächlich damit beschäftigt. Der Punkt ist der, was ist Ewigkeit? Ja? Was symbolisiert dieses Wort? Ja? Und wir können zum Beispiel mal nachschauen, wir kennen alle die Begebenheit von Sodom und Gomorra. Mhm. Genau. Wenn wir da zum Beispiel in Judas 1, Vers, ich habe es mir irgendwo notiert, Judas 1, Vers 7,
Judas?
Mhm. Also Judas, Vers 7. Judas hat nur das eine Kapitel. Genau. Und da lesen wir jetzt Folgendes. Also vielleicht bevor wir es lesen. Sodom und Gomorra dort, die Geschichte ist uns bekannt, dort herrscht Sünde, schwere Sünde, ja, und Gott entscheidet und schließt sich die Sodom und Gomorra und auch ein paar andere Städte daneben noch zu vernichten, komplett mit Feuer. Ja. Und er tut das auch. Okay? Jetzt schaut mal, was...
Da wo heute das Salzmeer ist, das Tote Meer. Ne?
Genau, richtig. Steht eine öde Gegend heute, da wächst auch nichts mehr. Das ist also wirklich, das ist von Grund auf vernichtet worden. Also wenn Gott Gericht hält, dann ist das gründlich. Ja. Und da sagt jetzt Judas Folgendes. In Vers 7. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderen Fleische nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Das sagt uns die Elberfelder Übersetzung. Indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden.
Nun, also die Städte Sodom und Gomorra.
Genau, also hier spricht Judas klar über Sodom und Gomorra. Und wir wissen, das Feuer kam über Sodom und Gomorra. Jetzt ist die Frage, warst du heute schon mal dort in der Gegend, in Israel?
Leider nicht, ich wollte immer gerne mal hin, aber ich habe es mir auf Google Maps mal angeguckt, die Gegend.
Die Gegend, okay. Eine sehr schöne Gegend. Ich war 2016 war ich in Israel und bin dort auch vorbeigefahren, an diesen Orten bei Sodom und Gomorra.
Da tun mehr runter.
Ja, ja, ist also herrlich. Und tja, tatsächlich, da brennt kein Feuer. Also hier sagt die Schrift, also hier hat sein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Ja? Also wo ist, wenn das ewig ist, ja, wo ist dieses Feuer? Ja? Das ist natürlich nicht da. Wir müssen den Kontext und teilweise auch die Übersetzungen nochmal genau beachten, was ist mit ewig. Ich weiß, dass zum Beispiel im Hebräischen für das Wort ewig mehrere Bedeutungen, also es ist nicht so wie in Deutschland, ewig heißt nie enden, sondern da gibt es mehrere Bedeutungen. Von ewig. Und da geht es aber hier ganz besonders um den Charakter des Ewigen. Das heißt, es geht gar nicht darum, wie lange, sondern es wird die Sünde für immer vernichtet. Für immer und ewig.
Es geht um die Auswirkungen.
Die Auswirkungen, genau.
Die Zeitspanne.
Richtig, genau. Und das sehen wir auch hier an diesem Beispiel, sonst, wenn er sagt hier, Sodom und Gomorra, die Strafe des ewigen Feuers, dann müsste ja heute noch brennen. Ja? Und da gibt es einige Beispiele in der Schrift, die uns zeigen, dass er das Wort ewig nicht wörtlich zu nehmen ist, zumindest nicht immer, sondern es muss im Kontext beachtet werden.
Nicht wörtlich ist zumindest, also nicht so, wie wir es im Deutschen oft sehen, also zeitlos, also ohne Ende sozusagen, dass es immer so weitergeht.
Genau, in diesem Sinne wörtlich, so wie wir es verstehen, weil sonst geraten wir leicht aufs Glatteisen, verstehen dann die Welt nicht mehr und sagen, wieso brennt jetzt Sodom nicht mehr, wenn da steht ewig Feuer. Ja.
Mir fällt eine Stelle ein, im Propheten Jonah. Da geht es auch um diese Ewigkeit.
Genau, ja.
In Jona Kapitel 2. Mal gucken, wo das ist. Wo steht das? Vers 7, 6 und 7.
6 und 7.
Die Wasser umringten mich. Bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Also hier benutzt Jona auch das Wort auf ewig, war was verriegelt und wir wissen, wie lange diese Ewigkeit war. 3 Tage.
Genau.
Also hier meint es eigentlich eine, sozusagen nicht eine Zeitepoche, sondern eine Tatsache sozusagen. Es war so, als wäre das sozusagen unerreichbar. Also ich hätte nicht mehr hervorkommen können. Also genau. Es ging nicht weiter.
Genau, genau.
Aber dann hat Gott eingegriffen.
Genau.
Wenn wir jetzt also über dieses, jetzt müssen wir uns fragen, wie ist denn nun, wenn es ja so und so scheinbar übersetzen kann, das in Offenbarung 20 gemeint. Also das Beispiel von Sodom und Gomorra, stimmt, da wird das Feuer, das brennt da nicht mehr. Von Jona war die Ewigkeit auch nicht sozusagen das, was wir unter Ewigkeit verstehen. Aber wir wissen noch nicht genau, wie ist das hier in Offenbarung 20. Also kann es sein, dass die da, ich meine, hier heißt es, sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt kann ich mir wirklich sicher sein, dass also 100 Jahre später da nicht irgendjemand irgendwo noch im Feuer sitzt. Ich meine, die katholische Kirche lehrt das. Dass da jemand auf Ewigkeit, also wie das deutsche Wort, unbegrenzt in einem Feuer sitzt und dort Pein leidet, Schmerzen hat. Kann ich jetzt irgendwie sicher sein, dass ich sagen kann, das wird er nicht. Ich meine, ich hätte ja keine ruhige Minute in Jerusalem, wenn ich wüsste, irgendwo anders ist ein Mensch, ob ich den nun mag oder nicht, aber irgendwo anders ist ein Mensch und der sitzt dort in dem Feuer und leidet Pein.
Und der wird nie aufhören, ne?
Mhm. Ja. Ich bin da auf den Vers gekommen. Also, wenn ich in Offenbarung 21, also im nächsten Kapitel, lese, du hattest, glaube ich, vorhin zitiert schon, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube,
ja.
Vers 4. Da heißt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also hier heißt es, es wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr geben.
Richtig.
Also dann kann diese Ewigkeit nicht zeitlich unendlich sein.
Genau.
Denn würde ja heißen, es würde ja heißen, Gottes Volk sitzt im neuen Jerusalem, dann so auf der neuen Erde sogar.
Mhm.
Und dort würde jetzt sozusagen, die würden da, dort wohnen. Und woanders, irgendwann, das wäre so ein feuriger See. Und dort würden sämtliche Leute und auch Dämonen und der Teufel drin sein, und die würden Schmerzen haben auf alle Ewigkeit.
Mhm.
Das würde nicht funktionieren, weil dieser Text hier sagt, es gibt keine Tränen, richtig, kein Leid, kein Schmerz, genau, mehr.
Richtig. Es geht ja wirklich um die Auswirkungen, schlicht und einfach um die Auswirkungen.
Mhm.
Es wird der ewige Tod, das heißt ja auch der ewige Tod. Ja? Der zweite Tod ist der ewige Tod.
Genau, es heißt ja wirklich Tod. Hier steht auch, das Feuer fiel vom Himmel und verzehrte sie.
Genau, und wenn die Bibel vom ewigen Tod spricht, also entweder ich bin tot oder ich leide ewig, dann kann ich aber nicht vom ewigen Tod sprechen. Die Bibel spricht vom zweiten Tod, der ewige Tod ist. Da gibt es kein Aufwachen mehr danach, nie wieder. Das heißt, es geht tatsächlich darum, die Auswirkung der Sünde hat diesen Ewigkeitscharakter. Also sie wird nie wieder erscheinen.
Ja. Ich habe eine Sache noch aufgefallen, ist in diesem Text hier. Hier wird von einem Feuer- und Schwefelsee gesprochen. Man muss ja fragen, wo ist denn der? Wo ist dieser Feuer- und Schwefelsee? Also da wird der Teufel reingeschmissen und sozusagen all die bösen Menschen, Ungerechten, die werden dort umkommen, in diesem Feuer- und Schwefelsee. Jetzt fragt man sich, wo ist dieser Feuer- und Schwefelsee? Und hier heißt es ja vorher in Vers 9, und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und jetzt habe ich bei Ellen White was gefunden, in dem Buch Die Engel, Seite 260.
Mhm.
Da heißt es, wenn Gott diese Erde reinigt, wird sie wie ein unendlicher Feuersee aussehen. Obwohl sich die ganze Erde, mit Ausnahme des Teils, auf dem die Stadt steht, in einem Inferno flüssigen Feuers befindet, wird die Stadt, so wie die Arche, durch ein Wunder der Allmacht Gottes bewahrt. Inmitten der tobenden Elemente steht sie unversehrt. Irgendwann sagt, also die Stadt steht auf der Erde, die Toten werden auferstehen, die Gottlosen, werden dann ihr Gerichtsurteil empfangen, greifen dann die Stadt an, dann fällt Feuer vom Himmel, um sie zu verzehren, und sagt sie, die ganze Welt liegt jetzt einem Feuersee. Denn gucke ich nach Norden, Osten, Süden, Westen, bis zum Horizont Flammenmeer. Sogar die Elemente schmelzen.
Ja.
Die Erde ist ein feuriger Pfuhl geworden oder ein Feuersee.
Feuersee.
Und dort drin sterben alle, die sich den Tod gewählt haben, anstatt das Leben.
Mhm.
Und so wird auch deutlich, warum hier von einem Feuer- und Schwefelsee gesprochen wird. Das ist unsere Erde.
Ja, genau.
Unsere Erdoberfläche brennt.
Genau, richtig.
Mhm.
Reinigung durch Feuer, das ist auch eine wichtige Symbolik für die Heiligung, für die Bekehrung, für die Läuterung eines Menschen. Das verwendet Gott auch gerne immer wieder, das Symbol in der Schrift. Ja. Auch das Gold wird geläutert, gereinigt durch Feuer. Ja. Also durch Feuer kann etwas komplett gereinigt, also restlos vernichtet und neu entstehen.
Das ist auch eine ganz interessante Parallele, nicht wahr? Wir müssen durch Wasser und Geist getauft werden, durch Wasser und Feuer sozusagen erneuert werden.
Ja.
Genau wie der Planet Erde.
Ja.
Erst die Sintflut, das erste Gericht.
Genau.
Erst ging sie im Wasser unter. Und dann später wird sie nochmal im Feuer gereinigt.
Genau.
Und dann, ja, was passiert eigentlich danach? Also, wenn dieses Gericht vollzogen ist, wenn das Millennium, das ist, wir hatten das, den Anfang des Millenniums, die Wiederkunft Jesu.
Ja.
Und wir hatten sozusagen das Ende des Millenniums, die Wiederkunft oder die nächste Wiederkunft, da wo die Stadt Jerusalem auf die Erde kommt, wo ein Gericht gehalten wird und die Sünde mit allem, was an der Sünde hängt, vernichtet wird. Danach gibt es keine Sünde mehr. Danach ist alles rein. Was kommt danach? Wie sieht der nächste Tag aus?
Haben wir, glaube in Offenbarung 22. Ich suche diesen einfachen kleinen Vers. Siehe, ich mache alles neu.
Ah, das ist es nicht 21?
21, ja, bin gerade.
Achso, ich hatte Vers 1 gedacht. Aber vielleicht meintest du den, vielleicht nicht.
Nee, da gibt es einen, in 22 ist der, wo Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Gut, auf jeden Fall Das ist das, worum es mir eigentlich geht. Was passiert nach diesen 1000 Jahren, wenn alles vorbei ist? Der Feuersee ist da und er kommt langsam zum Erlöschen. Ja? Und da haben wir die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, die ja in Offenbarung 21 dann startet mit Vers 1. Mhm. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also Jesus wird alles neu machen und quasi von Eden nach Eden.
Schön gesagt.
Wird die Geschichte dann ihr Ende finden. Oder ihren Neuanfang.
Mhm. Ja, das glaube ich, also wenn wir uns das angucken, 21, seinen neuen Himmel, eine neue Erde.
Ja.
Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Warum nicht? Das ist alles ein Feueruntergang. Genau. Die Meere sind verdunstet, die Elemente sind geschmolzen.
Ja, richtig. Hier haben wir es in Vers 5. In 21,5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu.
Mhm.
Und vorher beschreibt er eben, wie dieses Neu aussieht. Und was auch vorher gesagt ist in Vers 4, ist auch ganz elementar. Es geht nicht nur darum, dass jetzt die Erde in dem Sinne neu geschaffen wird. Das ist ja schon mal etwas Phänomenales. Stell dir vor, du lebst auf einer Erde, wo kein Milligramm Umweltverschmutzung, nichts, wo alles noch in seiner vollen Kraft und so wie ohne berührt zu sein von Sünde, von nichts, das können wir uns nicht vorstellen, weil wir das nicht kennen. Ja?
Ja.
Aber was noch viel, viel wichtiger ist, dass in Vers 4 Gott wird abwischen, alle Tränen und all das, was wir heute kennen und wir als normal betrachten im Leben, den Schmerz, den Tod, Leid, Not, Elend, Hunger, alles, was es gibt, ja, wir als normal betrachten, wird es nicht mehr geben, nicht mal die Spur davon. Ja?
Mhm.
Was wird das für ein Leben sein? Manche haben es schon gesagt, das wird ja langweilig. Aber das glaube ich definitiv nicht.
Das
schönste Leben, das ist. Es gibt nichts Schöneres als das.
Vor allem das Weltall ist riesig. Man muss es alles angucken können.
Ja, hallo.
Also allein dieser Planet, ich meine, selbst ein 100-Jähriger kennt den Planet kaum.
Nein, eben. Ja.
Und wenn wir aber nicht nur den Planet erforschen können in Hunderten von Jahren oder Tausenden von Jahren, wir können ja das ganze Weltall uns angucken.
Ja, richtig.
Es ist so unendlich viel. Es steht noch so ein bisschen geschrieben, das schaffen wir jetzt der Zeit wegen nicht mehr. Aber wir könnten jetzt sozusagen Offenbarung 21, Offenbarung 22 angucken. Da wird auch die neue Stadt, das große Jerusalem beschrieben, wie es aussieht und wie wir da drin auch leben werden. Wir wissen so ein paar Dinge, auch die Tiere werden nicht mehr böse sein, die werden miteinander in Harmonie leben, die werden das grüne Kraut fressen. Also es wird einfach vollkommen und wunderschön sein. Genau. Aber dieses Millennium muss vorher kommen, nicht wahr? Also,
ganz genau.
Also um dieses große Gericht kommt man eigentlich nicht drum rum. Denn es muss geklärt werden, hat Gott recht oder hat der Teufel recht gehabt?
Ja.
Das muss für alle Menschen, für alle Engel muss es sichtbar sein. Es gibt ja diesen einen Zeitpunkt, wenn das Gericht gesprochen wird, da ist Christus anwesend, da ist sein Volk anwesend, da ist der Teufel anwesend, da sind alle gefallenen Engel anwesend, da sind sogar die nicht gefallenen Engel anwesend, und das sind auch die gottlosen Menschen anwesend. Also alle, die je gelebt haben, werden zu diesem Zeitpunkt anwesend sein, wenn das Gerichtsurteil gesprochen wird. Das ist schon beeindruckend, denn es ist so eine wichtige Sache. Da ist jeder im Universum dabei. Und dann wird gesprochen, wer hat Recht? Hat der Teufel Recht mit seiner Anklage? Oder hatte Gott Recht, der das Gesetz der Liebe hat? Und da wird es für alle deutlich.
Richtig.
Vielen Dank dir, dass wir über das Millennium sprechen konnten. Ich glaube, wir können es jetzt leichter einordnen. Was sind diese 1000 Jahre, das 1000-jährige Reich, und brauchen uns dann nicht mehr verwirren zu lassen zwischen, ist hier auf der Erde oder ist woanders.
Mhm.
Das wird im Himmel stattfinden, während hier auf der Erde überhaupt niemand lebt. Das war, glaube ich, wichtig, auch zu sehen, was wir da machen, warum wir das machen. Also vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke.
Und vielen Dank natürlich auch unseren Zuschauern, dass ihr wieder dabei wart. Auch euch natürlich Gottes Segen und eine herzliche Einladung zu unserer nächsten Sendung, Eisberg voraus, dann in Kapitel 31. Bis bald.